freue mich, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich bin euch hier, um euch das Predigt zu halten. Und biete auch immer an, wenn jemand Fragen oder Anmerkungen hat, der vielleicht auch etwas anderes sieht. Ich bin auch nach dem Gottesdienst noch bei einer Tasse Kaffee, kann man mich auch gerne noch ansprechen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir für dein Wort. Jetzt bitte ich dich, dass wir gute Ohren haben, zu hören, was du uns zu sagen hast. Dass alles richtig gesagt und gehört wird, aber dass wir dann auch nicht nur Hörer sind, sondern dass dein Wort in unser Herz geht und Frucht bringt in Geduld. Im Namen Jesu. Amen. Ja, wer eine Bibel dabei hat, kann aufschlagen im Psalm 90. Darum soll es heute gehen. Psalm 90, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Nur ein einziger Psalm im Psalmbuch ist von Mose und das ist hier der Psalm 90. Da sind so berühmte Worte drin wie: Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. So, das trifft aber auf den Mose nicht zu. Weiß jemand, wie alt er ungefähr geworden ist? Ja, also ich habe 120 gerechnet. Hat jemand mehr? Also 120 mindestens. 40 Jahre war er in Ägypten aufgewachsen am Hof des Pharao. 40 Jahre sein Schwiegervater in Midian hat er Schafe gehütet. Und dann nochmal 40 Jahre mit dem Volk in der Wüste. Und so endet sein Leben dann auf Nebo, auf dem Berg Nebo. Er kann in das Land sehen, aber er darf es nicht betreten. Nach 120 Jahren. Mose hatte in seinem langen Leben viel erlebt, vor allen Dingen auch menschliche Schwachheit. Das ist ja ein Thema dieses Psalms, ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen. Alle, die mit ihm aus Ägypten ausgezogen sind, außer Josua und Kaleb, sind in der Wüste gestorben. Und zwar nicht, weil die Wüstenwanderung so lange dauert, sondern weil sie alle zurück wollten nach Ägypten. Sie sagten, es ist viel zu gefährlich dort in diesem Land, wo wir reingehen sollen. Lass uns lieber zurückgehen. Das war die Sklaverei war in Ägypten, daran haben sie nicht mehr gedacht. Außer Josua und Kaleb. Und die waren dann auch, beziehungsweise Josua war dann der Nachfolger des Mose. Also Mose hatte viel menschliche Schwachheit erlebt. Er war selbst auch ein schwacher Mensch. Aber gleichzeitig wird von ihm gesagt, dass er die Herrlichkeit Gottes in Anführungszeichen gesehen hat. Das ist eine ganz merkwürdige Stelle in 2. Mose 33 und 34. In 2. Mose 33, da heißt es in Vers 11, der Herr, der ewige Gott, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und ein paar Verse weiter, Kapitel 33, Vers 18, da sprach Mose, ich will deine Herrlichkeit sehen. Also ich will dich in deiner Gottheit einmal sehen. Und dann sprach Gott zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Es bleibt irgendwie so in der Schwebe. Einmal heißt es, er hat mit ihm gesprochen von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Aber dann heißt es, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und dann macht Gott so eine schöne Sache hier mit Mose. Er versteckt ihn in einem Felsen und sagt, ich will mit meiner Herrlichkeit an dir vorübergehen und du kannst mir hinterher sehen. Also das ist, bleibt in der Schwebe. Also er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, aber offenbar nicht direkt. Wir hatten früher, als wir noch Kinder waren und dann gab es am Heiligen Abend Bescherung und das Wohnzimmer geschmückt und die Geschenke hingelegt. Dann haben wir natürlich, durften wir erst rein, wenn es soweit war. Aber wir haben natürlich ein bisschen das Schlüsselloch geguckt, was passiert da drin. Und so stelle ich mir das vor, die Herrlichkeit Gottes in seiner vollen Pracht können so wie wir sind nicht sehen. Aber manchmal erlaubt uns der Herr einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch und das ist schon gewaltig genug. Ja, Dieser Psalm könnte vielleicht das Vermächtnis des Moses sein, seine letzten Worte, weil es sind so eine Art Bilanz oder Quintessenz. Das Thema dieses Psalms heißt Zeit. 12-mal kommt das Thema Zeit in diesem Psalm vor, übrigens auch kein Zufall. 12 Monate. In einem Jahr kreist der Mond ungefähr 12-mal um die Erde. Und das heißt, es ist hier das Thema Zeit, spielt hier im umfänglichen Sinne eine Rolle. Und zwar 6-mal kommt die Zeit in Bezug auf Tage. Das waren sozusagen in der Antike der Sekundenzeiger. Einmal die Erde dreht um sich selbst. Die nächsthöhere Zeiteinheit ist der Mond. Und der größte Zeiteinheit ist die Erde, die einmal im Jahr um die Sonne kreist. Das waren die antiken Uhren. Deshalb 12-mal kommt in diesem Psalm das Thema Zeit vor. Was ist Zeit? Die größten Geister, Philosophen, Physiker haben sich da schon die Köpfe zerbrochen. Was ist eigentlich Zeit? Der Physiker Albert Einstein wurde mal gefragt, können Sie uns mal sagen, was Zeit ist? Und dann sagte er als Physiker, die Physikerantwort, Zeit ist, was man mit Uhren messen kann. T ist das Symbol, der Buchstabe T, wie Time. Das kann man mit Uhren messen und wie man vielleicht auch mal irgendwo gehört oder gelernt hat, bewegte Uhren gehen langsamer. Die Zeit ist auch nicht absolut, sie verändert sich. Und wenn man das nicht einplanen würde, dann würde unser ganzes GPS-System gar nicht funktionieren. Also die Zeit ist eine sehr wichtige Größe in der Physik. Nun aber, Moses kann nicht mehr. Er ist ein Mann Gottes, so wird er ja hier genannt, ein Gebet des Mannes Gottes. Und so geht der Mose über das, was wir physikalisch über Zeit sagen können, hinaus. Denn Zeit ist ja kein neutrales T. Zeit hat Qualitäten, übrigens, Susanne hat vorhin auch darauf hingewiesen, dass Zeit Qualitäten hat. Und so habe ich mir gedacht, wie gehst du jetzt durch den Psalm durch, ohne dass es jetzt verwirrend wird. Ich mache das Oberthema Zeit und versuche jetzt, ohne jetzt jeden Vers in allen Einzelheiten auszulegen, in drei Dimensionen dieses Thema Zeit, wie es hier im Psalm behandelt wird, zu entfalten. Erstens, Zeit ist Gottes Zeit. Vers 2 bis 6. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe die Berge wurden und ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zur Ewigkeit. Denn du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind von dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie die Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Herr, ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist der Zeit enthoben. Man kann sogar sagen, er ist der Schöpfer der Zeit. Vielleicht ist das euch mal aufgefallen, ganz am Anfang der Bibel, im ersten Kapitel, es steht überhaupt nicht, dass Gott in 7 Tagen die Welt geschaffen hat. Wird ja immer gesagt, da steht, Gott hat in 7 Tagen die Welt geschaffen. Was steht denn da? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Himmel ist scheinbar alles in Ordnung, aber die Erde ist wüst und leer und finster. Und da ist eine chaotische Urflut in der Tiefe. Das ist die Schöpfung der Erde, Chaos, Durcheinander, Finsternis. Und in diesen 7 Tagen wird nicht die Erde geschaffen, sondern in diesen 7 Tagen wird die Erde geordnet. Und zwar in Raum und Zeit. Also es lohnt sich einmal, sich mit diesen Kapiteln näher zu beschäftigen. Das Erste, was Gott schafft, ist die Zeit. Es werde Licht. Und das sind noch gar nicht Sonne, Mond und Sterne gemeint, sondern das Licht, die Photonen. Und mit dem Licht die Zeit. Weil die Zeit scheidet Finsternis und Licht. Ja, das heißt also, die Welt kommt aus dem Herzen Gottes, aus der Ewigkeit, und sie wird dann von Gott geordnet. Und was wir machen, ist wieder zurückfahren durch die Sünde in das Chaos hinein. Und Tohuwabohu, Finsternis und chaotische Urflut ist das, wo die Welt momentan wieder drauf zusteuert. Aber Gott lebt noch und er kann die Dinge auch wenden. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen. Also, durch ihn und zu ihm hin, durch Jesus Christus und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen. Diese Welt, die Zeit und der Raum kommen aus dem Herzen Gottes und sie werden auch wieder da enden. Die Ewigkeit Gottes umgibt und durchdringt unsere Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, das ist unglaublich trostreich. Denn wenn du diese Perspektive nicht hast, dann sind wir Menschen auf uns selber gestellt. Und dass das nicht nur heute, sondern auch immer so ins Geschichtsbuch hineinguckt, immer wieder schiefgegangen ist, da braucht man keine großen Beweise zu führen. Die Ewigkeit durchdringt unsere Zeit. Ich hatte letztes Jahr im Herbst ein Seminar besucht zu dem Thema Himmel. Das ging so ein paar Tage. Und ich dachte, naja, was will man da jetzt ein paar Tage über das Thema Himmel referieren? Ich kann euch sagen, da steht so viel in der Bibel über Himmel, ich wusste es zum Teil auch gar nicht. Das sind Dimensionen, es gibt nicht nur einen Himmel, Paulus spricht vom dritten Himmel. Es ist auch in dem Psalm die Rede vom Himmel, aller Himmel. Wer die Tageslesen macht, heute Psalm 148, der Himmel aller Himmel soll dich loben. Der Himmel aller Himmel kann dich nicht fassen. Es sind offenbar Dimensionen, die unsichtbar sind. Aber deshalb, weil sie unsichtbar sind, sind sie nicht weniger real als das, was wir sehen. Im Gegenteil. Wir können sogar sagen, dass diese unsichtbaren Realitäten, von denen wir durchdrungen sind, realer sind, Gott sei Dank, als das, was vor Augen ist. Und so ist hier die Ewigkeit Gottes umgibt und durchdringt unsere Zeit. Gott ist nicht Raum und Zeit unterworfen. Ja, jetzt kann man sagen, was hilft mir das? Denn wir leben ja nicht in Gottes Zeit, beziehungsweise in der Ewigkeit, sondern wir leben ja in unserer Menschenzeit. Und das ist der zweite Teil. Mann, ist es aus. Die Menschenzeit. Da haben wir ja, ich habe ja schon gelesen, die Menschen sterben, dann sie fahren dahin wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das blüht und am Abend welkt und verdorrt. Lese ich von Vers 7 bis 12. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt 80. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Es fährt schnell davon, als flögen wir dahin. Jetzt das krasse Gegenteil. Gott ist in der Ewigkeit keiner Zeit unterworfen, sondern der Schöpfer und Ordner von Raum und Zeit. Und der Mensch, das Bild, das in der Bibel von uns gezeichnet wird, nicht nur in dem Psalm, ist sehr nüchtern pessimistisch. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Wir neigen zum Bösen und das ständig. Wir sind unterworfen der Vergänglichkeit. Die Menschenzeit ist wie ein Regenguss, wie ein Schlaf oder wie ein Tagesgras. Prediger wurde heute auch schon gelesen. Das ist genau das, was im Prediger übrigens steht. Prediger Salomo 1, Vers 4. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Hier heißt es, die Menschen lässt du sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Das heißt, ein Geschlecht vergeht, das nächste kommt und keiner erinnert sich mehr daran. Wenn das dein ewiges Leben ist, dass deine Nachkommen sich noch an dich erinnern, dann wird das nach 2, 3 Generationen verschwunden sein. Man sieht noch eingesunkene Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen. Auf deutschen Friedhöfen heißt es dann, die wurde abgeräumt. Nach 25 Jahren ist er abgeräumt. Dann bist du weg. Dann vielleicht hast du noch ein paar Enkel. Spätestens in der Urenkelgeneration ist das dann verschwunden. Ja, das Menschenzeit ist wie ein Geschwätz, heißt es hier sogar. Man ist ja heute auch so einem Dauergeschwätz ausgeliefert, wenn man das Radio anmacht, quasselt einem irgendein Moderator irgendwas vor. Es gibt kaum noch Orte, wo geschwiegen wird. Ich mache seit 3 Jahren richtig, die Adventszeit ist eine Schweigezeit. Und ich gehe dann auch in die Tage der Stille. Kann ich nur empfehlen, die Adventszeit einmal nicht als Vorweihnachtsstress zu sehen, sondern zumindest die Wochenenden, wenn du es kannst, in die Stille zu gehen. Denn es geht ganz schnell, dass wir unser Leben dahin bringen, wie ein Geschwätz. Manchmal schwätzt man ja auch selbst viel und weiß am Abend gar nicht mehr, was man alles so von sich gegeben hat. Ja, die Menschenzeit, sie ist zerbrechlich, flüchtig und immer gefährdet. Jetzt kann man sagen, ja, das ist halt so unsere Natur. Wir sind aus der Erde genommen, wir sind schwach, geisteswillig, wir haben viele Pläne, Fleisch ist schwach, geht dann wieder zurück und je älter man wird, desto mehr wird einem das klar. Aber es gibt auch schon jüngere Menschen, die mit den Grenzen ihrer menschlichen Natur konfrontiert sind. Jetzt ist aber so, dass in dem Psalm gar nicht die Natur die Schuld gegeben wird, dass wir so hinfällig sind. Das macht dein Zorn und dein Grimm. Hier ist von Gottes Zorn und von Gottes Grimm die Rede. Jetzt weiß ich, wenn man eine autoritäre Erziehung hatte, und ich hatte auch keine sanftmütigen Eltern, obwohl sie es ja gut gemacht haben, da war das Wort Zorn immer unberechenbar. Oh, der Vater kommt heim. Welche Laune hat er? Man muss erstmal gucken, welche Laune da ist. Und dann kann es sein, dass eine Kleinigkeit genügt und der Zorn bricht los. Und so ist die Gefahr, dass wir uns jetzt Gott auch so vorstellen. Wie so ein unberechenbarer Vater, der einmal gute Laune hat und dann wieder schlechte Laune hat und je nachdem, wie die Stimmung gerade ist, aufhaut oder Gnade walten lässt. Ein Ausleger sagte mal sehr richtig, Gottes Zorn ist kein Wutausbruch, sondern ein Gottes Nein zur Sünde. Und Sünde heißt sich loslösen von der Quelle des Lebens. Es heißt eigentlich hier, ein vergebliches Leben ist ein Leben, das ohne den Schöpfer, ohne die Verbindung mit Gott gelebt wird. Der Mensch und die Menschen verplempern die von ihnen geschenkte Zeit. Denn Gottes Zeit ist eine Zeit, die uns geschenkt wird zur Lebenszeit. Und der Sinn dieser Zeit, die wir mit ihm verbringen, ist die Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir uns loslösen von der Quelle des Lebens, dann ist die Zeit verplempert. Das ist so wie, das ist ein technisches Bild, aber wenn du eine Straßenbahn hast und machst die um die Hollbahn nach unten und die Verbindung zu dem Stromleitung ist unterbrochen. Die Straßenbahn ist doch da, aber es passiert nichts mehr, weil die Verbindung zur Kraftquelle, zur Energie unterbrochen ist. Und das ist genau das, was die Bibel mit Sünde meint. Von Gottes Lebensader abgeschnitten und damit auch der Sinnlosigkeit preisgegeben. Mose war ja auf Nebo und hat das gelobte Land gesehen. Hinter ihm lagen 40 Jahre Wüste. Es war 40 Jahre verplemperte Zeit, weg von Gott, vergebliche Mühe, Sinnloses im Kreis drehen. Und ich meine, es wäre ein Bild unserer Zeit. Welchen Sinn, ich frage mich manchmal, welchen Sinn macht eigentlich das ganze Theater, das hier auf der Welt gespielt wird? Rohstoffe, Einflussbereiche, Machtspiele, Warum? Es ist ein sinnloses Drehen und es sind viele, die in diese Mühlen hineinkommen und dann am Ende auch nicht wissen, für was geschieht das eigentlich alles. Die Welt steht unter Gottes Zorn. Wenn jetzt jemand sagt, das steht ja nur im Alten Testament, nein, das steht auch im Römerbrief. Im Römerbrief Kapitel 1, da heißt es, die Menschen leben ohne Gott. Undankbar eigentlich. Eigentlich müsste man jeden Tag dankbar sein, dass man stehen darf, dass man sitzen kann, dass wir was zu essen haben, dass man gesund ist einigermaßen. Und dann heißt es, weil das eben nicht geschieht, hat Gott sie dahin gegeben. Und das heißt dann der Zorn. Gott lässt die Menschen laufen. Warum greift Gott nicht ein? Er hat sie dahin gegeben. Dreimal steht es im Römerbrief, Kapitel 1. Er hat sie dahin gegeben. Und da kommt ein ganzer Katalog von bösen Dingen. Könnt ihr euch ja selber einmal durchlesen. Er hat sie dahin gegeben. Er will ohne Gott leben. Und dann musst du das tun. Ja, es ist eine sehr pessimistische Ansicht hier. Ein Ausleger schrieb mal, Psalm 90 ist ein Lobpsalm in Molltonart. Aber das ist nicht das Ende hier. Ich habe noch einen dritten Punkt. Es kommt nämlich Evangelium. Evangelium heißt nicht, wir sind die Götter unseres Lebens und machen, was wir wollen. Und zum Schluss landen wir im Altersheim und sind verbittert. Sondern der Sinn unseres Lebens heißt, Gottes Zeit und Menschenzeit, also die von Gott gegebene Zeit und unsere Zeit, verbinden sich. Vielleicht habt ihr das beim Lesen schon gesehen. Ich lese jetzt die Verse 13 bis 17. Das ist genau das Gegenteil von dem, was über den Menschen ab Vers 3 steht. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und jetzt, was heißt das? Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns. Gott hat uns dahin gegeben. Kehre dich doch wieder zurück. Kehre dich wieder zu uns. Mach das doch wieder rückgängig. Suche uns doch wieder. Und sei deinen Knechten gnädig. Hilf uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns wieder, nachdem du uns so lange geplagt hast. Nachdem wir so lange Unglück leiden, zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Jetzt wird lehre uns unsere Tage zählen, wie es wörtlich heißt, dass wir klug werden. Ganz klar, was gemeint ist. Es geht nicht darum, dass wir ein Universitätsstudium mit großem Lob absolvieren, sondern dass unser Leben auf einmal wieder Sinn bekommt. Und das geschieht nicht dadurch, dass wir uns zuerst bekehren, sondern dass Gott sich aus Liebe zu uns bekehrt. Und das haben wir an Weihnachten gefeiert. Gott hat uns dahingegeben, aber da gibt es eine Gegenbewegung zu dem dahingegeben. Er sucht uns. Und dann wird Gottes Zeit und Menschenzeit eins. Vielleicht ist das für uns etwas schwer zu verstehen, weil wir selten erleben. Ich hatte vor 30 Jahren mal das große Vorrecht, eine 100-jährige Frau zu besuchen. Also das heißt, die war dann schon Baujahr irgendwas im 19. Jahrhundert. Und diese Frau hat die Erweckung mit dem Siegerland und Westerwald miterlebt. Zumindest in den Auswirkungen. Und die sagte, also das muss man sich mal auf der Zunge zeigen, da kam ein Evangelist aus dem Siegerland auf den Westerwald, hat ein Zelt aufgebaut von der Methodistenmission. Ja, und dann war das Zelt voll mit Menschen. Und dann hat er zum Schluss den Aufruf gegeben, wer Jesus Christus annehmen will, der soll bitte jetzt die Hand heben. Und ich sage, es haben fast alle die Hand gehoben. Und das war nicht nur ein Strohfeuer, da gab es Versöhnungen zwischen Familien, die Generationen verstritten waren. Und abends sagte sie, hörte man die Lieder im Sommer, die Lieder durch das Dorf klingen. Also es war unglaublich bewegend, das nur zu hören. Ich bete, dass Gott uns nochmal Gnade gibt. Und noch einmal, es geht ja nicht bundesweit, es ging immer so regionsweise, dass ein Aufwachen geschieht. Und dass wir nicht nur erleben, er hat uns dahin gegeben, sondern er sucht uns und holt uns wieder nach Hause, wo wir hingehören. Ja, ein Leben im Einklang mit der Heilszeit ist das Gegenteil von dem Leben ohne Gott. Und wie ist dann das Leben in der Gnade? Wie schön! Hier heißt es im Psalm, wir rühmen und sind fröhlich unser Leben lang. Da ist also Freude. Genau das Gegenteil von dem vergeblichen Mühe. Wir rackern uns ab und es bringt nichts und die Welt läuft sowieso ins Verderben. Es ist Freude. Dann geschieht Staunen über Gottes Werke. Wir wollen dich rühmen und fröhlich sein unser Leben lang für das, was du an uns und in uns getan hast. Und vor allen Dingen, das ist das Gegenprogramm zu diesem ganzen pessimistischen Sicht auf die Menschheit. Die Menschen sterben, sie fahren dahin wie ein Strom, sie sind wie Gras, das morgens wächst und abends verblüht. Wir haben vergebliche Mühe, steht in Vers 10. Was daran köstlich scheint in unserem Leben, ist vergebliche Mühe. Das wird manchmal bei Beerdigungen vorgelesen. Das ist nicht der Plan Gottes für dein Leben, dass du am Ende sagst, es war alles vergebliche Mühe, sondern es ist ein sinnvolles Leben. Das steht zum Schluss zweimal da. Das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Und dann sagt er das nochmal, ja, genau das ist es. Das Werk unserer Hände wolltest du fördern. Das ist das Gegenteil von vergeblicher Mühe und Sinnlosigkeit. Und vielleicht geht es dir manchmal wie mir. Ich habe so Tage, da denke ich, ach, eigentlich, lass doch alles sein. Was bringt es? Was hat es für einen Sinn? Das ist nicht jeden Tag. Aber es gibt solche Tage. Vielleicht kennt ihr das auch. Ja, man predigt, dann gehen die Leute raus und sagen, es war eine schöne Predigt, aber was bringt es eigentlich? Wir hatten schon Evangelisationen, da war eben nicht die Hände hoch, da war spärlicher Besuch und zum Schluss waren alle K.O. Ich will da Mut machen, wenn wir mit Jesus gehen, dass wir nicht unser Gefühl, wie wir uns gerade fühlen, zum Maßstab machen, sondern die Zusagen Gottes. Wenn du treu bleibst in dem, was ich dir auftrage, dann such nicht es nach deinen Gefühlen, sondern vertraue mir. Der Apostel Paulus schreibt am Ende seines Lebens genau das Gegenteil vom Prediger Salomo, alles ist vergeblich. Er sagt, darum, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich, das heißt, bleibt dran. Schmeißt nicht hin und sagt nur, weil ich keinen Erfolg sehe, schmeiß es jetzt hin. Gilt übrigens auch für Gemeinden. Nicht hinschmeißen. Nehmt zu in dem Werk des Herrn. Und jetzt kommt, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in den Herrn. In der lateinischen Übersetzung heißt es, steht hier non frustra. Es ist nicht frustrierend. Es ist schön, voller Freude. Und Jesus sagt mal, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ich glaube, die meiste Frucht, die wir gebracht haben, sehen wir jetzt gar nicht. Wir werden es in der Ewigkeit einmal sehen. Die Tage zählen heißt also nicht depressiv durchs Leben gehen und sagen, ich muss ja mal sterben, sondern im Einklang mit dem Willen Gottes leben. Und das will gelernt sein. Lehre uns unsere Tage zählen. Und deshalb sind wir alle noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig, du bist nicht fertig. Wir lernen das jeden Tag. Und ich hoffe, dass wir es auch gut lernen. Also Mose ist auf dem Berg Nebo. Er blickt zurück, die Zeit der Wüste. Er blickt nach vorne ins gelobte Land. Und erfährt, Gott ist treu. Mose ist nicht verbittert oder resigniert. Er ist nicht pessimistisch und sagt, es war eh alles umsonst, was ich gemacht habe. Weil außer Josua und Kaleb sind sie ja alle gestorben. Er ist voller Staunen und Anbetung über die Liebe Gottes. Diese steht da. Todverfallenen Sünder gnädig zuwendet. Und vielleicht kann man sogar so weit gehen und zu sagen, als Mose damit von Angesicht zu Angesicht mit dem Herrn geredet hat, da hat er mit Jesus geredet. Ich bin sicher, dass Mose Jesus schon kannte. Und jetzt singen wir als Antwort oder auch Echo auf die Predigt als meine Lieblingslieder. Ich glaube, es ist auch hier bekannt: Meine Zeit steht in deinen Händen.